Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von
Ich muss sagen, ey, wirklich, Folge zu Folge werde ich stolzer auf dich. Wie gut du das mittlerweile schon meistern kannst.
Ich übe immer heimlich unter der Dusche.
Die Vorstellung ist geil. Wirklich, wenn deine Freundin dann reinkommt, Chris, was machst du da? Ich bin ein Fisch.
Ich ersticke da öfters, weißt du, weil ich dann so das Wasser einatme.
Also die Vorstellung finde ich schon geil. Ey, das fängt aber schon wieder gut an. Aber heute sind wir tatsächlich qualitativ vorbereitet. Also was heißt vorbereitet, aber wir haben zumindest roten Faden, Faden auch nicht. Wir haben Themen, über die wir sprechen wollen.
Und gucken mal, nachdem wir in unserem hochprofessionellen Vorgespräch am Telefon schon festgestellt haben, dass wir
beide heute den Termin verpennt haben.
Erstens das und dass wir das letzte Mal nicht alle Themen geschafft haben zu besprechen und die Themen vergessen haben, die wir nicht
genau das ist es. Genau das.
Ja.
Aber hey, deshalb sind wir charmant und sympathisch. Genau. Weil wir auch mal, wir
das
sind
macht uns nahbar.
Ja, ganz ehrlich, wir sind doch ehrliche Podcaster.
Oh, genauso verballert wie der Rest der Welt.
Ja, das stimmt schon. Zumal, ne, ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres haben wir gesagt, ja, 2021 wird unser Jahr, wir werden hier richtig durchstarten mit dem Podcast.
Ja, dann wird das jetzt eben 2022.
Ja, das dachte ich mir aber auch. Wobei ich aber tatsächlich sagen muss, mit dem Projekt, was ja für Anfang 2022, weshalb wir am Telefon gesprochen haben, das Gemeinschaftsprojekt mit zwei weiteren Personen oder eventuell drei, je nachdem, ob die dritte zu- oder absagt, das werden wir sehen. Das verspricht ja zumindest schon mal für Jahresanfang eine ziemlich geile Reihe, die da kommen wird, wenn das funktioniert.
Auf jeden Fall.
Aber Näheres wird dann ja eh nochmal bekannt gegeben.
Jo. Seid euch gespannt. Ja, seid gespannt.
Ich stelle mir gerade, wie willst du aus diesem Satz wieder rauskommen?
Gar nicht. Seid gespannt. Könnte was mit Rallye zu tun haben. Vielleicht.
Aber auch nur eventuell. Mhm. Ich wollte jetzt noch nicht so viel spoilern, aber ja. Würde irgendwie Sinn ergeben. Ne? Also zumindest irgendwie mit mehr Federweg als 230 Millimeter.
Oh, geile Überleitung, sehr, sehr schön, ja.
Weil das wird nämlich auch mit den 230 Millimeter, das wird heute auch noch Thema sein.
Und das Thema, was ist Rallye?
Nee, Bike. Ich wollte gerade sagen, wie definieren wir ein Rallye-Bike? Weil wir haben am Anfang der vor der Folge schon das kurz angestellt, dann habe ich irgendwann zu Chris gesagt, okay, nee, wir müssen jetzt hier anhalten, wir müssen das im Podcast klären, weil wir dazu unterschiedliche Meinungen haben. Aber von vorne.
Jetzt haben wir euch schon alle völlig verwirrt und die denken sich, Alter, was stimmt auch mit denen schon
von,
wieder?
Von wegen, man gut, dass ihr am Anfang gesagt haben, runden Faden haben wir nicht.
80% der potenziellen Hörer haben jetzt schon wieder, die Folge.
Ja, das geht schon wieder so los. Obwohl, wer weiß, ich habe auch schon andere Seiten gehört, die sagen, das ist, wir machen einfach Comedy-Offroad-Podcast.
Also laut Carina, ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle, vom Twinspark-Podcast, dürfen wir auch unser Intro nicht ändern.
Finde ich gut. Ich habe es ja von vornherein gesagt.
Ich weiß, ja.
Nenn mich Nils den Marketing-Gott.
Ja, auf jeden Fall, weil ich ja unbedingt dachte, wir brauchen was Professionelles. Das wenigstens das Intro, weißt du, wenn der Rest schon so eher so semi ist, das wenigstens das Intro professionell.
Also ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich finde, wir haben schon sehr stark an unseren Stimmlagen gearbeitet, dass wir nicht mehr so sprechen.
Wir werden nächstes Jahr eine Offroad-A-Cappella-Band gründen.
Ich muss sagen, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Wir singen dann zum Takt unsere Auspuffanlagen.
Oh Gott, ey.
Weißt du, das könnte dann so ein Galileo-Projekt werden oder sowas. Aber herrlich. Aber genau, worüber wir heute sprechen, um so einen kleinen Ausblick zu geben. Ich habe eine News aus der Trail-Welt. Wir sprechen heute über Enduro, Hard-Enduro und Normal-Enduro. Wir sprechen über Neuerscheinungen, deshalb auch die Anspielung mit den 230 Millimetern. Wir sprechen über die Definition, was ist Rallye-Bike. Und ich glaube, ich muss gleich niesen. Ah ne, jetzt ist weg. Und was denn noch?
Ja, einen kurzen Teaser Richtung Dakar und so einen kurzen, mal gucken, wenn es noch reinpasst, so Richtung kleine Rallye-Veranstaltungen. Aber nur so ganz kurz, was ich eventuell nächstes Jahr vorhabe, wo ich aber sicherlich im Rallye-Talk auch nochmal ausführlicher drüber erzählen werde.
Ja, das finde ich eine geile Nummer. Und was mir noch eingefallen ist, wir können auch nochmal über meine XT reden, weil wir da noch ein paar Sachen angepasst haben. Das können wir auch noch mit einschieben.
Und wir können darüber sprechen, dass wir das erste Mal jetzt auch Na, nee, das zweite Mal jetzt schon, dass wir nochmal mit der AJP und der Beta im Gemüse zusammen unterwegs waren.
Stimmt.
Und echt eine coole Session hatten.
Ja, es war echt eine schöne Nummer. Ja. Also das fand ich auch. Und ich weiß jetzt schon, dass wir bestimmt irgendwelche Themen, die wir gerade aufgezählt haben, gleich wieder vergessen werden. Zu 100%.
Schreibt uns dann bitte, weil wir vergessen's.
Es ist halt wirklich so. Okay, gut. Ich würde anfangen, weil meine Sachen gehen relativ flott. Und da vielleicht auch erstmal mit der News anfangen, relativ nerdig wieder, kommt aus dem Dreisportbereich. Und zwar bei dem Siegerteam Honda Repsol, Montesa Honda Repsol, Honda Repsol, dem Dreiteam, wo Toni Buhr auffährt, der jetzt, ich glaube, 30-fache Weltmeister.
Hat er einen Hebel gewonnen?
Am Stück. Das ist doch krank. Der hat 2007, glaube ich, angefangen oder 2006 Sachen zu gewinnen und ab da hat er durchgängig alles gewonnen.
Indoor und Outdoor. Ich glaube, Toni Buhr ist ein Reptiloide.
Jawohl, ey, Verschwörungstheorien in der Dreierszene. Jawohl, das hat noch gefehlt.
Fahr mit Aluhut, der neue Trend.
Das neue Racing Design. Die Idee finde ich aber ehrlich gesagt schon ziemlich geil. Okay, gut. Aber wieder back to topic. Genau. Und zwar genau dieses Siegerteam, was davor immer nur bestanden hat aus Toni Buhr und Takahisa Fujinami, auch Fujigas genannt als Spitzname, der interessanterweise 26 Jahre schon Weltmeisterschaften fährt und einmal, ich glaube 2004 oder 2005 auch Weltmeister wurde und der jetzt mit Anfang 40, ich glaube 43, 44 ist er jetzt, war diese Saison seine letzte Saison. Und wie so häufig auch bei Albert Cavestani, der ist jetzt mittlerweile Teammanager von GasGas. Ich meine, wäre auch blöd, wenn sie den hätten einfach gehen lassen. Ist auch bei Takahisa das ganze Spielchen so gelaufen, dass er nicht aus der Dreiszene verschwindet, sondern dass er jetzt einen ziemlich coolen neuen Platz hat. Und zwar als neuer Teammanager für Honda Montesa. Und im selben Zuge?
Nö, ich glaube ja.
Nö, ich glaube ja. Okay, danke. Und genau, im selben Zuge ist der alte Teammanager nach, ich glaube, 30 Jahren oder sowas gegangen, auch mit sehr emotionalen Abschieden. Der war wohl durchaus extrem beliebt bei den Fahrern und Fahrerinnen und alles. Und das war wohl eine richtig coole Socke, muss das gewesen sein. Auf jeden Fall hat Takahisa Fujinami jetzt den Teammanager-Posten übernommen, wo ich sehr gespannt bin, ob sich da in irgendeiner Art und Weise und wenn ja, wie, was ändert. Und neu hinzugekommen ist Giorgio wie spricht man das Doppel-L im Spanischen aus? LJ, glaube ich, ne? Irgendwie Marcelli.
Ich habe das letzte Mal bei meinem Rallye-Podcast so verhauen, was die spanischen Namen angeht. Frag mich besser nicht.
Ich kann es nicht. Meine Spanischlehrerin hat damals immer gesagt, man liest es so, wie es da steht.
Ey, du hast es mal Spanisch?
Ja, aber ja. Ich
habe mal so einen Volkshochschulkurs gemacht, aber
pass auf, richtig geil, eine kleine Anekdote dazu. Spanisch war das Fach, was ich belegen musste und da habe ich tatsächlich mal taktisch gedacht. Ich wusste, ich muss zweieinhalb Jahre muss ich irgendwie über 5 Punkte kommen und danach ist es egal. Und also habe ich mir das erste Jahr viel Mühe gegeben, das zweite Jahr halt eben gar nicht. Dann sind halt solche Sachen rausgekommen, wie beim Vokabeltest habe ich dann bei Übersetzung von egal, el egalo oder bei Grund dann halt el grundo geschrieben. Und pass auf, und jetzt kommt das richtig geile, meine Sitznachbarin hat bei mir abgeschrieben und hat ja auch El Egalo und El Grundo geschrieben. Und die Spanischlehrerin hatte beim Ostteil der Testergebnisse nur gesagt, Saskia, also wenn du schon abschreibst, dann weiß doch jeder, dass du bitte nicht von Nils abschreiben solltest. Und jetzt pass auf, richtig geil. Ich hatte zwei Klassenkameradinnen, die haben sich richtig angestrengt, in Spanisch noch auf 2 Punkte zu kommen in dem einem Halbjahr. Und ich mich halt einfach gar nicht. Und das wusste die Lehrerin auch. Und die war auch super cool damit und alles safe. Und ich habe aber in der letzten Klausur es geschafft, bei der Multiple-Choice-Aufgabe alles richtig anzukreuzen, obwohl ich keine Ahnung hatte. Und dann kam zum Schluss noch ein Text, so ein Freitext sollten wir schreiben, was für uns Frieden bedeutet. Und wir haben so ein Vokabelblatt dazu genommen, also dazu bekommen von der Lehrerin. Und ich habe dann dieses Vokabelblatt dann einfach durchgeguckt, hab halt geguckt, alle Wörter, die mit Krieg zu tun haben und habe halt immer vorher ein No gesetzt. Und da habe ich Punkte drauf bekommen, weil es war rechtschreibtechnisch fit. Gott, und logisch gesehen hat es ja auch funktioniert. Also das ist mir dazu gerade noch eingefallen. Genau, und Ende vom Lied war, dass ich genau durch diese letzte Klausur statt einem Punkt 2 Punkte bekommen habe und alle anderen pissig auf mich waren. Genau, jetzt aber back to topic. Giorgio Marcelli oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ist jetzt nachgerückt. Der war in der Honda Monteser Academy vorher, also praktisch in dem Zweitteam, ähnlich wie man es aus der Formel 1 kennt, mit Red Bull und mit Red Bull Racing und dem anderen Team, den was sie noch haben. Da genau dasselbe Spielchen. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil der könnte tatsächlich der nächste Titelträger werden in ein, zwei Jahren. Das könnte ich mir gut vorstellen, wenn Toni Buhr irgendwann mal in Rente gehen sollte, wird der sicherlich übernehmen. Was sehr cool und super interessant ist und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Genau, so viel eigentlich aus der 3-Szene.
Ja. Ich finde das immer spannend, wenn Fahrer dann so andere Jobs, also wenn die es schaffen, ja, in so einen anderen Posten überzuwechseln. Und ich muss sagen, ich habe da auch großen Respekt vor, weil ich glaube, gerade wenn du erfolgreich bist, dann hast du irre Druck. Also ich denke auch so bei Valentino Rossi ist der Druck jetzt in der krass. MotoGP, auch wenn das jetzt gar nichts so mit unserem Bereich zu tun hat. Aber echt Hut ab. Klar, man könnte sagen, ja, der kann halt nichts anderes außer MotoGP. Wobei er
Flattrack und Supermoto fährt er, glaube ich.
Ja, fährt er auch. Und er steigt jetzt um auf einen vierrädrigen Rennsport. Der wird auf einem GT3-Fahrzeug unterwegs sein.
Mega geil.
Ich will jetzt hier nicht so weit abschweifen, auch wenn ich mir wünsche, Rossi, bitte fahr einmal auf der Nordschleife die 24 Stunden. Das ist so geil.
Oh Gott.
Ich würde so feiern.
Das wäre der Hammer.
Aber ich denke schon, du hast da echt schon so einen enormen Druck dann irgendwas, weil dieser Name nochmal mitschwingt und so. Das musst du schon auch wollen und dich stellen. Also habe ich schon echt Respekt vor.
Da bin ich absolut bei dir. Also es ist eine coole Nummer. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass sich da großartig was verändern wird. Die werden weiterhin gewinnen, damit ist das Thema eigentlich so gut wie durch, würde ich jetzt mal behaupten.
Gut, und solange Toni Buh mitfährt.
Eben, da werden sie sowieso gewinnen.
wobei glaubst du mit Toni Buh, glaubst du, dass da irgendwann mal auch so ein, also du kennst den Trailsport da besser, also ich finde ja Graham Jarvis im Enduro-Bereich ist so krass, ne, in diesem Alter heftig, auf diesem Level mitzuhalten, wobei man schon, glaube ich, bei manchen Sachen mittlerweile sieht, wo er, also er punktet in anderen Bereichen, wie die jungen Wilden in Anführungsstrichen.
Ja, die stark technischen Bereiche, die kann er, aber die schnellen Passagen, da ist er zu alt für.
Genau, merkst du so, bist wahrscheinlich dann auch der Kopf vielleicht, oder bist du vollkommen nicht mehr so
nachvollziehbar.
Ganz, aber was heißt, ne, ist immer noch krass, was der macht und Risiko, also so ganz risikofreudig oder nicht mehr so, ist da falsch gesagt, aber Aber glaubst du oder denkst du, bei Toni Buh könnte das auch irgendwann mal einsetzen?
Eine berechtigte Frage.
Bei Rossi war ja auch so eine Diskussion jetzt, ne? Ich glaube, Rossi hätte vielleicht auch ein Jahr früher der Karriereabschied, wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen.
Nein, verkehrt wäre es nicht gewesen. Also ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, aber ich glaube eher, dass er ähnlich wie Poul Tarres wahrscheinlich in den Marketingbereich irgendwann überschwenken wird und als Markenbotschafter oder ähnliches arbeiten wird.
Ja, für Honda auf jeden Fall, oder?
Locker, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, da ist er auf einer Zweitakter-Honda ist er gefahren und ne, Toni Buh typisch, ne, auf dem Vorderrad irgendwie einen Hang runterfahren, ganz entspannt, danach auf dem Hinterrad über irgendwelche Hindernisse und was weiß ich was. Das ist für den ja nichts.
Und ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, ne, Toni Buh hat ja auch mit der Afrika-Twin mit der neuen das eine oder andere Schelmenstück vollbracht.
Super
so quasi.
Cool. Ja, mega geil.
Und ich glaube, das war auch schon so ein, weißt du, so ein Fingerdeut in die Richtung.
Ja.
Und das ist ja gerade auch so, sieht man bei den ganzen Herstellern, irgendwie Yamaha hat das so mit Poul Tarres so ein bisschen angefangen. Und dann, egal, ob das Touratech mit Kevin Gallas war, ob das jetzt Honda mit Toni Buh war.
KTM mit Manuel Littenbich.
KTM mit Letty. Jetzt auch die, über die, wo wir nachher noch sprechen, von der Ducati. Also jedes geländegängige Motorrad, auch die Aprilia Turek, wo sie über irgendeinen Motocross-Track und mit dem irgendwelche Tables springen und so. Das ist ja gerade auch so, also musst du ja machen irgendwie.
Ja, ich meine, das ist ja auch so, da können wir meinetwegen auch schon direkt aufs Thema überleiten, weil das bei meiner XTS können wir auch hinten dranhängen oder sonst im nächsten Podcast. Die Videos, die wir gesehen hatten von der Touareg-Vorstellung auf der EICMA, das war halt, Alter, das war Boss-Level.
Ja,
einen fucking Supercross-Track mit der Touareg und halt auch nicht gerade zaghaft, sondern richtig rangenommen. Da dachte ich mir, holy fuck.
Ich muss ja auch sagen, mir gefällt die Touareg von der Lichtmaske her gar nicht.
Ja.
Ich finde, das Motorrad ist echt gut gelungen von der Seite
ist
und so.
Das ist erstaunlich, ne? Auch
aber,
die Geometrie sieht schick aus.
Aber dann sieht, weißt du, auch dieses Windschild alles noch okay und dann sieht das Licht, sieht aus wie von so einem Roller geklaut.
Aber
wo ich mir gedacht habe, hä, aber warum?
Ey, das ist aber so geil. Die Frage kam mir letztens schon öfter, wo ich mir dachte, gefühlt geht nichts über die Lampenmaske deiner Afrika-Twin. Gefühlt. Ja. Ich weiß, das ist anders und es gibt auch noch ein, zwei, wo du sagst, die sind auch schick, aber ich weiß auch, dass du da hart nerdig bist und echt deine eigene Meinung hast, was völlig in Ordnung und vollkommen gut ist, aber das ist einfach, weißt du, die Lampenmaske, die würde mich doch nicht mal stören. Bei der Touareg denke ich mir halt so, ja, das passt irgendwie. Das Ding sieht halt aus wie so ein Alien-Motorrad aus den 80er Jahren. Hier wie diesen 81er-Jahre-Serie auf dieser hässlichen ein Honda CBR. So, also, ey, wirklich dieser Lenker von der Touareg. Wie viel Rice soll denn noch im Lenker drin sein?
Ja, das ist echt Alter, krass, ne?
Ey, da denke ich mir, wie soll das denn stabil funktionieren? Der bricht dir doch. Das kann doch nicht sein. Also logischerweise wird es halten, ansonsten würden die Dinger keine Zulassung in Deutschland bekommen, klar. Aber
das,
Alter.
Das ist aber ein guter Punkt, den du ansprichst, weil wenn du dann, wenn du das, die Geometrie mit einem Lenker mit so hohen Rise hast, dann ist das natürlich super schwierig, wenn du sagst, du möchtest jetzt einen Rental oder so irgendwie mit einer anderen Kröpfung fahren,
voll.
Weil dir das besser taugt, weil dann brauchst du, entweder musst du dann mit Lenkererhöhungen arbeiten bis zum Umfall.
Aber ich wollte gerade sagen, bis zum Umfall. Und dann sind die Dinger auch wieder so hoch, dass es sich schon wieder instabil fährt.
Oder vielleicht kriegst du auch gar keine und musst dann irgendwelche Sondersachen dir bauen. Vor allem, wenn du, also ich sag mal so, wenn du im Sitzen fahren willst, dann geht das ja alles noch.
Ja.
Aber wenn du das Bike im artgerecht im Stehen bewegen willst, dann kann das echt schwierig
werden. Das ist halt der Mist.
Dann wird's ja auch beide viel rumexperimentiert.
Genau,
an der Beta, an der XT, an der Twin.
Ja.
Und das macht extrem viel aus.
Ey, mega. Vor allem an der IJP. Weißt du, dann ist es so, wie als wenn ich auf meiner IJP im Stehen fahre. Ich sehe halt aus wie Gollum.
Das ist echt ein bisschen, das ist so Enduro-Gollum. Das ist echt so lustig, ey.
Ich bräuchte echt eigentlich so ein Jersey, wo irgendwie Enduro-Gollum oder sowas draufsteht. Das ist ja schon mega witzig.
Sagen wir auch mal so, ne, das Motorrad, was wirklich zu 100% von der Geometrie zu dir passt, das muss auch echt noch gebaut
werden. Stimmt schon. Das stimmt wirklich. Da hast du nicht ganz unrecht.
Es ist mit einem 1,63 Meter schon schwierig, ne?
Ich habe auch echt das Problem, wenn ich auf die XT aufsteige. Ich komme einfach nicht auf den Boden. Das geht einfach nicht. Und die IJP ist schon so hart an der Grenze. Ah, Herrgott. Aber genau, Touareg wurde vorgestellt von Aprilia. Ich bin mega gespannt, wie es sich durchsetzen wird. Das einzige Problem, was ich persönlich sehe, ist echt die Haltbarkeit auf lange Sicht. Also jetzt auf 3 bis 5 Jahre hingesehen, dann auch wirklich harte Offroad-Bewegung, weil die Geometrie ist sehr zusprechend. Das, was sie damit jetzt vorgeführt haben, ist sehr geil und Hut ab, dass sie es gemacht haben. Dann ist die Frage mit den Aftermarket-Parks, wie du ja auch schon gesagt hast, mit dem Lenker. Dann ist die Frage, was ist mit Fahrwerk? Kannst du da was einstellen? Kannst du es verbessern?
Ja,
wie gut ist das
voll,
Fahrwerk
ist voll
überhaupt?
Einstellbar,
ja. Aber dann stellt sich wieder die Frage, wie gut sind die Komponenten da drin? Du kennst es selber, Kayaba-Gabel gegen Matsushi-Gabel oder ähnliches. Sind da halt auch Qualitätsunterschiede? Dann ist die Frage, okay, gut, wie ist die Händlerabdeckung über Deutschland gesehen, gerade mit Service? Weißt du den Service-Intervall, fällt mir gerade ein?
Nee.
Wahrscheinlich irgendwas mit 5000 Kilometern, oder?
Nee.
Meinst du?
Ah, nein, die sind alle zwischen 12.000 und 15.000
okay,
Kilometer,
dann geht's,
die
ja.
Bikes.
Ja, dann ist aber auch wieder okay.
Also irgendwo in der Range wird das liegen.
Also ich muss aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Touareg ist ein geiles Angebot für eine Nische in der Nische.
Also
es ist klein, schmal und es wirkt hin.
Also ich muss sagen, es ist halt so das erste Bike.
Agil.
Ist das erste Bike, was so mal in die T7-Kerbe wirklich schlägt.
Aber, und das finde ich wichtig, es schlägt zwar in die Kerbe, aber schlägt nicht zu 100% in die
genau.
Designlinie.
In die Designlinie gar nicht, finde ich auch. Also jetzt unabhängig davon, ob mir das Licht gefällt oder nicht, finde ich es gut, dass gerade die Hersteller mehr wieder auch so, weißt du, der eine baut ein bisschen runder, der andere macht eckig, der andere macht, ich finde das gut, dass die, egal ob sie einem gefallen oder nicht, aber dass es nicht so diesen Einheitslook, den es eine Zeit lang gab, jedes Motorrad, egal von welchem Hersteller, sieht gleich aus, sondern die gehen ihren eigenen Weg und das finde ich sehr, sehr positiv. Und also mit der Haltbarkeit, ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde das gerne so ein bisschen aufdröseln. Ich glaube, was Motoren und Getriebe angeht, braucht man sich echt keine Sorgen machen.
Meinst du?
Nee, ich glaube, da kann sich heute einfach kein Hersteller mehr irgendwas leisten, was scheiße ist.
Aber BMW, bei BMW denkt man das auch.
Ja, außer du hast halt einfach generell irgendwelche Montagsprobleme und hast halt eine Montagsmaschine erwischt.
Ja, klar.
Weil guck mal sogar bei uns in der Bubble, ey, Honda, eine Afrika-Twin, also eine neue Afrika-Twin, bei Christian und so, der super Probleme hat. Und Honda,
voll,
was für Zuverlässigkeit 1000 steht, ne?
Ja, total.
Und also du kannst es, glaube ich, echt schwer sagen.
Aber da ist auch wieder die Frage, klar, Zuverlässigkeit 1000, aber das fällt halt dann unter die alten oder bewährten Motoren.
Mhm.
Mit zwar viel Kubik, aber wenig Leistung und all sowas.
Nee,
und
es war ein moderner Afrika-Twin-Motor.
Ja, aber es war ja 1100er, 1200er Motor.
Ja.
So, klar, logisch ist er modern, aber nur weil er modern ist, heißt ja nicht, dass er gleich gut ist. Von der Haltbarkeit. Also jetzt rein auf die Haltbarkeit. Denk an die alten Audi 5-Zylinder.
Ja.
Da konntest du Sand reinschmeißen oben in Öldecke
gefahren.
Und die Dinger sind gefahren.
Ja,
das kannst du ja bei einem heutigen VAG-Motor nicht mehr machen.
Nee, das kannst du
nicht. Geht, ist auch vollkommen
klar.
Also ich
denke, das sind schon alles moderne Motoren und ich glaube ganz ehrlich, was die Haltbarkeit von Motor und Getriebe, ey, du kannst bei jedem Hersteller Pech haben.
Ja.
Ich glaube auch, dass sowas wie, weißt du, so dieses Bulletproof, was ganz früher gebaut wurde. Die alten Afrika-Twins, die alten GSen und sowas. Ja. Das ist heute echt schwer zu finden, auch aufgrund von der Komplexität einfach mit dem ganzen Software-Gedöns und sowas überall drin ist.
Oh, ich brauche 20 Fahrmodi, damit ich auch immer genau das Richtige...
Ja, meine ich nicht mal. Allein wenn du guckst, ein Vergasermotor funktioniert einfach mechanisch, der hat
ja, das stimmt. Einspritzung ist nochmal was anderes.
Und jetzt hast du schon Einspritzung mit Sensoren, mit Lambda und allem drum und dran. Allein da hast du ja schon viel mehr technische Komponenten, wo halt nicht mehr funktionieren können oder Fehler verursachen. Und ja, deshalb. Aber ich glaube, was halt spannend ist, ist, wenn du das Ding Offroad fährst, wirklich, was hält, wie lang halten die Lager, die Umlenkung?
Das wäre jetzt der nächste Punkt.
Und sowas, wie ist das gefertigt?
Gerade die Umlenkung ist ein interessanter Punkt, da hast du vollkommen recht, weil wir hatten jetzt am Anfang nochmal drüber gesprochen, 1000 PS hatte, glaube ich, die T7 auf der Breslau mit dabei.
Ja.
Genau. Und da hattest du ja auch gesagt, der Gallas ist ja in seinem Video die Touratec-Parts gefahren.
Genau.
Ja. Und da hat ja alles funktioniert. So, jetzt aber auf der Breslau war es so, dass das Federbein von Touratec durch war und die ein neues einbauen mussten.
Genau, was auch dann wieder von Touratec und das hat dann die ganze Rallye gehalten muss. Vielleicht hatten sie auch ein Montagsmodell.
Klar, das kann immer passieren, aber der Punkt, worüber wir halt eben auch gesprochen hatten oder gesagt hatten im Gallas-Video, ist zwar auch eine krasse Belastung, aber immer punktuell. Auf der Breslau hast du halt eine dauerhafte Belastung. Ja. Und das ist, glaube ich, echt so ein Punkt, das wirst du bei Touareg auch sehen, wenn du wirklich das Ding richtig rannimmst über mehrere Kilometer oder was weiß ich, sagen wir mal 100, 200, den Tim. Das wirst du merken, wenn du den Tim fährst und nur die Extremspuren fährst. So, und da halt eben auch mal wirklich Kette gibst, sage ich mal. Dann wirst du halt sehen, okay, hält das Moped und auch gerade die Umlenkung. Ich kenn's ja aus dem Trailsport. Man denkt das gar nicht, dass das so ein filigranes Teil ist, aber da muss nur einmal was falsch laufen oder irgendwas ausgeschlagen sein, die geht gleich alles in den Arsch. Ja. Weil da hängt ja alles Mögliche dran. Die Schwinge hängt mit dran, das Federbein an sich, die ganzen Aufnahmen, die sonst sowas. Da kann ja komplett.
Das ist halt auch viel die Frage, wie gut ist das geschützt, falls du mal über einen Stein runterrutscht oder so und wie ist das da eben integriert?
Genau, und wenn es nicht integriert ist, gibt es Schutzmöglichkeiten dafür. Ja. Ich meine, es gibt ja Unterbodenschütze, die über die Umlenkung nochmal drüber geht. Man kennt es aus dem Endurosport. Aber gibt es sowas halt eben auch für die Touareg? Oder jetzt unabhängig von der Touareg, gibt es sowas dann für die neueren Modelle, was wünschenswert wäre? Auf der anderen Seite stellt sich halt auch immer wieder die Frage, das ist ja das, was wir auch schon festgestellt haben, wie viele Leute prozentual gesehen nehmen ihre Maschine wirklich richtig offroad-technisch
und ganz
ran.
Ehrlich, ich glaube, das werden immer mehr. Weil, guck mal, allein der Ted,
Trendentwicklung.
Den kannte vor 3 Jahren noch kein Mensch.
Ja,
heute kennt den Ted jeder. Mm. Ob das gut ist für den Ted und ob der vielleicht dafür sorgt, dass wir viele Teds irgendwann nicht mehr fahren können.
Da können wir noch zwei
können,
Stunden drüber reden. Ja.
Steht auch. Aber ich glaube schon, dass es mehr Leute gibt, auch wenn du siehst, egal ob Mammutpark oder sonst wo, wie gefragt diese Offroad-Trainings sind.
Voll, zumal du ja sowieso wenig Gelände hast.
Ob die Leute das dann wirklich machen und sagen, ich fahre da ein Training und fahre dann dafür jetzt so wie wir beide, wo gucken, so oft wie möglich irgendwo Offroad zu fahren oder ob die sagen, war eine coole Erfahrung, ich mache 1-2 Mal im Jahr so ein Training mit und ansonsten weiß ich, dass wenn ich mal irgendwo an eine Schotterstraße komme, kann ich die fahren und bin damit zufrieden. Das steht auch wieder auf einem anderen Blatt, aber ich glaube schon, dass das dahin geht, dass es mehr wird, aber ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wenn du das Motorrad, diese schweren Maschinen permanent so belastest, wie in diesen Werbevideos oder wie ein Paul Tarris das tut, dann hast du sehr viel zu schrauben.
Voll, glaube ich. Das sehe ich halt eben ganz genauso. Und dann ist aber halt eben auch wieder die Frage, die dabei kommt, wie schrauberfreundlich sind die Mopeds gestaltet mittlerweile?
Ja.
Das ist halt echt das Ding, wenn ich so an eine T7 denke. Wir hatten es aus der Bears Bubble den einen. Jarek, falls du das hörst, liebe Grüße, der da auch am Moped rumgeschraubt hat. Das ging ja. Also klar war das jetzt auch nicht die Welt, aber es waren schon einige Veränderungen, die auch nicht gerade wenig ausschlaggebend waren. Aber es ist halt echt so die Nummer dabei. Ne? Wie gut kannst du daran schrauben? An der Twin ist es zwar auch ein bisschen verbaut, aber es geht. Bei meiner XT kommst du eigentlich auch ziemlich gut überall ran. Aber das ist vielleicht auch noch dieses alte Design, ne? Wie die XT 550er oder 500er, die so mega bekannt geworden ist, weil du da einfach, das kannst du alles machen. Oder wie bei den alten GSen. Da ist es ja halt eben ganz genauso. Da kannst du einfach viel selbst machen, ohne großartig viel Stress.
Ja, auf jeden Fall. Da muss ich immer an dieses eine Video denken, wo Linton Poskett bei einer neuen Afrika für einen Luftfilter wechseln muss und sich tierisch aufregt, wer so einen Quatsch baut. Das war sehr schön. Ja. Ach,
das ist aber auch so.
Ey, wenn wir schon bei der EICMA sind, dann lass uns noch mal über ein anderes Bike sprechen. Und zwar die Desert X von Ducati.
Ja.
Ich muss ja sagen,
wo wir über das Thema Designlinie und T7 gesprochen haben.
Ja, und ich muss ja sagen, wenn du ein schönes Bike bauen willst, ein Offroad-Bike, dann nimmst du halt einfach eine Afrika-Twin, interpretierst das Design modern. Nein, Spaß.
Ja, doch, warte, ich habe ja gesehen, du hast nebenbei schon die Bilder gegoogelt.
Ja.
Ich muss tatsächlich sagen, das ist ein ziemlich guter Punkt, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal geschrieben über WhatsApp, dass die Desert X sieht schick aus, aber es ist einfach wirklich ein Zwitter zwischen Afrika Twin und T7.
Ja, ich sehe die T7 nicht so drin, ich sehe eher noch so die alte Kashiba
Elephant. Guck doch mal im Profil. Oberste Reihe, zweites Bild von rechts. Guck dir mal nur die Front an, wie der Tank geformt ist, wie hoch die Schnauze vorne wie krass die Schnauze vorne hochgeht und all solche Sachen. Ich finde, das ist völlig die Designsprache von der T7, weil die T7 auch einen sehr aufgebäumten Tank hat.
Wo ist denn dann das
ja. Ja, genau, okay, da ja, und dann halt eben auch die Linie über dem Vorderrad, auch wie die Gabel aussieht. Das ist halt schon auffällig.
Ja, ich finde, also mich erinnern sie tatsächlich mehr an die alte Kashiba Elephant.
Was?
Ja, das war das italienische Kultreisebike. Das war,
Kashiba Elephant.
Aha. Ja, das war quasi so die italienische Afrika-Twin. Die gab es super.
Ah, selten.
Und wenn du hier diese Tanklinien anguckst und das Heck und so,
finde
hat Ducati die stark daran angelegt. Und die gibt es jetzt ja auch wieder als, oder was heißt, gibt es wieder als Lucky Explorer von Kashiba, zeige ich dir gleich mal hier. Das ist nämlich die Neuinterpretation von der.
Die sieht halt aus wie eine Twin. Eine neue.
Voll, oder?
Ja,
die Maske, die ist so ein bisschen größer, finde ich nicht so
schön. So leicht futuristisch, aber es sieht halt auch nie, also sorry, aber das sieht für mich nach Sportstourer aus. Das sieht für mich nicht nach Offroad aus. Die Desert X sieht für mich nach Offroad aus oder mehr Offroad.
Die Desert X, finde ich, sie hat sich ganz viele Elemente. Ich finde so diese Partie, da so windschig und den Scheinwerfer, erinnert mich ganz arg an Afrika Twin und an die Super Tenere. Seitlich dann eher so ein bisschen die moderneren Dinge, ein bisschen Kashiba Elephant mit rein. Und, aber weißt du was, ich habe schon wieder was zu meckern an den Scheinwerfern. Ich bin kein Angel Eyes Freund bei Motorrädern.
Ah, irgendwie. Das sieht doch gut aus.
Kann ich mir nicht so mit anfangen.
Ja, okay, es ist Geschmackssache, ich weiß.
Nee, aber ich finde die, also generell finde ich die cool.
Ja, aber da sehen wir es tatsächlich wieder, ne? Es ist halt wirklich das Twin-Design gerade in der Front, finde ich, empfinde ich genauso, dass das echt krass daran angelegt ist, vor allem wenn du dir jetzt wirklich das in zweiter Reihe, zweite von rechts das Bild anguckst, von oben gesehen, genau, das sieht halt einfach aus wie, ja, im Prinzip wie deine Twin jetzt mit dem GFK-Schild vorne.
Ja, genau, es ist
von der Formgebung.
Sehr, sehr ähnlich.
Und was ich krass finde, dass sie im PDS-System fahren.
Da wollte ich gerade drauf. Wenn wir über das Thema Fahrwerk beschäftigt uns ja beide gerade bei rund um unsere Moped auch viel.
Krass, dass es so seitlich angebracht ist. Ich dachte, es wäre besser integriert.
Und das ist super spannend bei der Desert X. Wir haben ein komplettes Kayaba-Setup verbaut, was voll einstellbar ist.
Ja.
Das finde ich schon mal sehr geil.
Wobei ich sagen muss, es kommen auch viele negative Stimmen über das Kayaba-Federbein, aber vielleicht haben die sich verändert oder verbessert, wer weiß.
Ist immer Geschmackssache. Ich weiß es halt nicht. Ich muss ja zugeben, ich habe bisher Kayaba eigentlich immer nur in Zusammenhang mit Gabeln und da sehr positiv.
Voll, Gabel soll auch der Hammer sein, die beste Gabel, die es aktuell auf dem Markt gibt, aber Federbein soll, glaube ich, was waren das? Sachs, glaube ich, das, was du bei dir auch fährst.
Ja, genau.
Die Kombi soll tatsächlich ZF, mit das Beste sein,
was
ich so gehört habe.
Und spannend fand ich auch PDS, also ohne Umlenkung. Das Ganze.
Aber was ich jetzt gerade sehe, wenn man sich die Desert X im Profil anschaut, dann sieht man, dass die Schwinge nicht wie sonst einfach gerade ist, sondern dass sie eine Beugung macht. Ne? Ja. Sie geht im Prinzip, wenn man sich die im Profil anguckt, in positiven Bereich, also bergauf und bricht dann kurz vorm Hinterrad, dann runter ins Tal, wenn man das so möchte. Und genau oben an der Spitze am Scheitelpunkt ist der Ansatz fürs Federbein oder ist das Federbein mit befestigt. Jetzt stellt sich aber die Frage, aus der Perspektive sieht das so aus, als wäre das Federbein nur an einem Schwingen.
Ja, das hast du ja auch bei der Kawasaki R6N zum Beispiel, wo das Federbein so seitlich ist und so.
Aber jetzt kommen wir doch auch wieder auf das Thema, dann hast du wieder nur krasse Einzelbelastung. Das heißt, wenn du einen spontanen Schlag bekommst oder ähnliches, kann es ja durchaus sein, dass du einen Tick nach rechts oder nach links bekommst, je nachdem, wie es einfällt. Weil also das habe ich auf jeden Fall mal gehört bei einer BMW.
Also ich, keine Ahnung. Also eher, ich glaube, ich hätte eher Bedenken, dass, wenn ich stürze und das Ding auf einen Stein knallt
so
irgendwie, das wäre jetzt eher. Aber so an sich optisch finde ich das ganz cool. Es ist auch mal was anderes.
Ja,
was das stimmt. Was ich eher so ein bisschen schade finde bei dem Fahrwerk mal wieder, sie bauen einen Wüstenrenner so quasi, wo den Marketing Phrasen-Rallye-Bike ganz oft hinten angetragen wird.
Ja.
Irgendwie, da wollen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über das Thema. Und jetzt haben sie 230 mm Federweg vorne und 220 mm Federweg hinten.
Und ey, damit kann ich halt eine Dakar fahren und da springe ich 10 Meter Dünen runter.
Gut, meine Afrika-Twin hat auch nur 220 vorne und hinten.
Ja.
Aber ich meine, das ist ja auch, wenn du so liest, das ist ja das Ding bei der T7, alle, oder was heißt alle, aber die, wo damit wirklich Gelände fahren, sagen, ey, das Motorrad ist top, Geometrie, alles schnacki, aber ey, Fahrwerk, wir hätten gerne mehr Federweg und bessere Elemente.
Ja.
Und gerade bei so einer schweren Kiste, die halt auch über 200 Kilo über Trockengewicht hat,
ja,
da freust du dich, auch wenn du so ein bisschen mehr, ich weiß, dass das oft der Kompromiss ist, wie viel Federweg gibst du, dass du, wenn du schnell, weil das, die hat irgendwie was, 110 PS oder so, dass,
krass,
wenn du schnell über die Autobahn fährst, dass du nicht zu schwammig bist und so weiter und so fort. Aber ich persönlich würde mir wünschen, dass sie da einfach mehr Federweg, was Aprilia mit der Touareg einfach gemacht hat. Die haben, glaube ich, 260 mm Federweg vorne und hinten, irgendwie das ist sowas. Heiß. Und dann, wo ich mir denke, ja, dann geht's ja wohl doch.
Ja.
Also tut es doch bitte.
Genau, das ist der Punkt. Zum einen geht es, zum anderen stellt sich aber halt da auch wieder die Frage, wollen sie es einfach nicht machen, weil sie jetzt gucken wollen, wie sich der Trend entwickelt? Und wenn die Nachfrage nach mehr Federweg wirklich steigt, ob sie es dann erst machen? Weißt du, dass sie jetzt vielleicht eher eine Art Kompromissbike rausgebracht haben, was auch Straßenfahrer oder Tourenfahrer abholt? Wobei ich halt, also
ja, oder es ist halt das Thema Sitzhöhe vielleicht auch.
Weil das kann jetzt auch sein.
87 Zentimeter Sitzhöhe.
Ja.
Und mit nochmal 5 cm mehr Federweg nach oben wärst du dann halt irgendwann bei 92 oder so. Dann bist du halt schon fast im Bereich von der Sporty, wo halt irgendwie ja, 96 sind. Also, weiß ich nicht.
Was aber hart sexy ist, ist der optionale Tank für hinten, oder?
Ja, das finde ich
cool. Er sieht so geil aus. Oh.
Ist halt Rallye-Style.
Ja, Rallye-Style, aber auch nur der Style. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, so frei von der Schnauze, frei aus dem Bauch raus, das Ding sieht geil aus. Sie haben ein interessantes Moped auf den Markt gebracht, was eine klare Designsprache von anderen bereits bestehenden Motorrädern spricht, was nicht unbedingt negativ sein muss, weil sie trotzdem durch dieses etwas kantigere Design einen schönen neuen Wind mit reingebracht haben. Vor allem das Heck sieht geil aus. Aber und das wirkt mir aber hart ähnlich zu deiner Twin und eher wie eine Neuinterpretation als irgendwas anderes.
Also ich muss auch sagen, die würde ich schon gerne mal fahren. Und mich würd auch die Touareg zugegebenermaßen interessieren, mal zu fahren.
Genau, bei der Desert X ist für mich halt eben echt das Ding, dieses Fahrwerkthema, ne? Also ich habe echt ein Problem damit, wenn es nur einen wenn das Federbein nur an einem Schwingarm angebracht ist und nicht an beiden, je nachdem, ich kann es nicht einschätzen, für mich wirkt es falsch.
Du meinst zentral quasi.
Genau, das ist zentral. Du
hast ja keinen Dual-Shock hinten.
Dankeschön. Du verstehst mich. Genau, aber das ist tatsächlich das Ding. Mich würde auch die Fahrweise interessieren. Ich glaube, es ist schon eine coole Ansage. Preis lag ungefähr bei 16 Scheinen, glaube ich, Basis. Das ist schon eine coole Idee. Aber in meinen Augen, ähnlich wie du es ja auch schon angedeutet hast, ist es halt einfach noch ausbaufähig.
Ja, also zumindest für das, was wir wollen. Da wäre, glaube ich, eher die Yamaha T7 World Raid. Oder
oh, ja.
Also quasi so die Poltaris wäre es. Ich glaube, das wäre die hat einen riesen Vorteil. Die hat keine Fahrmodi.
Ich glaube, 8 Fahrmodi hat die Ducati. 8 oder 7?
Wir hatten es gestern, als wir im Offroad fahren waren mit den leichten Enduros, so drüber, wo wir echt gesagt haben,
wer braucht das?
Ich kann das verstehen, dass du sagst, du hast ein Mapping voll auf die 12, alles was geht, und du hast ein Mapping mit reduzierter Leistung, wenn du sagst, okay, du fährst irgendwie auf rutschig, schmierig so.
Ja.
Aber dann ist halt auch die Frage, was machen dann die anderen?
Genau.
Fünf.
Wenn ich mir das angucke, dann hast du irgendwie dynamisch, dann hast du Sport, dann hast du Wet, okay, ja, dann hast du Straßenverhältnisse. Das ist ja noch nachvollziehbar.
Ja.
Dann hast du aber 2 Modi für Offroad fahren. Wo ich mir denke, okay, entweder will ich Offroad fahren oder ich will es nicht. Siehe T7. Mach das ABS aus, fährst du Offroad. Mach das ABS an, fährst du Onroad.
Fertig.
Ja, Thema durch. Simple, keep it simple, stupid.
Und das ja aber auch so dieses, ich weiß nicht, da ticken wir vielleicht auch so ein bisschen anders.
Ja, klar.
Wo ich halt sage, ja, aber ich habe ja auch den Anspruch, ich will das machen, das Offroad fahren, weißt du?
Ja.
Und ich meine ganz ehrlich, wie oft liege ich auf der Fresse quasi mit der Beta? und kämpfe mich dann wieder hoch und werf auch mal fast den Helm ins und dann freue ich mich wieder und so. Aber ey, ganz ehrlich, wenn ich es dann schaffe, irgendeinen Hang zu fahren oder irgendwas zu machen und weiß, Alter, ich meine, gut, die Beta hilft auch sehr, sehr viel, ganz
klar. Ja, logisch.
Einfach aufgrund von ihrer Charakteristik, weil sie so ein gutmütiger Trecker ist und ein Sport-Enduros. Aber trotzdem, da hilft dir sonst halt einfach nichts. Und wenn du ich finde das aber halt cool und ich finde das auch spannend, das so auseinanderzusetzen, sich damit, so weißt du?
Volle Lotte, ja. Du hast doch vollkommen recht. Wir sind da echt ein bisschen nerdig, was das Ganze angeht. Nichtsdestotrotz sehe ich es halt eben auch so. Also wenn sie schon in diese Richtung gehen und sagen, wir wollen ein Rallye-Bike rausbringen, wo wir ja eigentlich gleich auch gut zu überleiten können.
Mal bei Toby Price anrufen und nachfragen, wie viel Fahrmodi seine KTM
genau, RSR hat. Ja, genau. Wahrscheinlich irgendwie ein Warmlauf-Modi und eine Racing. Aber es ist tatsächlich so, und ich sehe das auch so, dass es einfach eine Nummer, okay, von vorne ist es sehr gut, dass mittlerweile mehr Angebote auf dem Markt vorhanden sind, die potenziell Offroad-gängiger sind. Punkt. Das ist auch vollkommen richtig und ich finde es auch geil, dass es sich in die Richtung momentan entwickelt. Ich habe natürlich Schiss, dass es ein Hype ist, der in 5-6 Jahren wieder abflacht. Letztlich ist das aber einfach der Markt und das gehört
ja,
dazu.
Das, ich glaube, das wird sicherlich kommen irgendwann. Und,
ja. Aber es ist gut, dass es das gibt und das, worüber wir ja mäkeln oder was uns so ein bisschen stört, ist ja wirklich Meckern auf einem hohen Niveau.
Ja, das ist aber halt auch viel Geschmackssache. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, was völlig legitim ist, die es total geil finden und sagen, hey, ich finde das voll cool, ich experimentiere da gerne rum und dann ist das so und dann fühle ich mich mal mit dem wohler. Also es spricht ja so, es ist ja nur unsere subjektive Meinung hier auch nochmal, dass ich es halt für mich überhaupt nicht brauche und dass ich mir immer so denke, ich weiß nicht so genau, was ich damit anfangen soll.
Ja, das stimmt. Letztlich ist aber auch vollkommen klar, sie müssen mit dem Modell versuchen, möglichst viele Leute anzusprechen. Obwohl ich der Meinung bin, die T7 hat es vorgemacht, mach eine spartanische Ausstattung, mach das Ding ordentlich geländegängig und du casht jede Menge Leute, weil viele Leute dann ja auch die T7 sich kaufen und einfach sagen, ich könnte, wenn ich wollte. Und guck mal, was ich hier für ein geiler Typ bin, dass ich jetzt hier, ich habe ein Offroad-Bike.
Weißt du, was mich da jetzt interessieren würde? Mhm. Da müssen wir jetzt nochmal gucken und vielleicht mit jemand wie Carina oder so quatschen, wo sich da besser auskennt oder mit Tim oder so. Hat die T7 die ganzen Hersteller dazu getriggert, jetzt auch sowas bringen zu müssen in den Bereich? Aber die Entwicklungszyklen sind ja auch relativ lang, ne? So 3 bis 5 Jahre, denke ich mal, ist das schon, wo du baust
und konstruierst. Die werden es ja auf Halde liegen haben.
Nee, glaube ich nicht.
Also nicht das gesamtfertige Konzept, aber den Großteil kann ich mir schon vorstellen. Sowas wie Rahmengeometrie wird sicherlich in der Forschung und Entwicklung irgendwo mal ausprobiert worden sein oder übernommen werden.
Ja, keine Ahnung.
Und ich meine, guck mal, es passt ja. Vor wie vielen Jahren kam die T7 auf den Markt? Ich glaube, jetzt 3 Jahre mittlerweile. Mhm. Und guck dir das jetzt an. Jetzt kommt rein zufällig eine Ducati.
Das würde hinhauen.
Es haut hin und ich bin der Meinung, man hat es ja auch an den Verkaufszahlen gesehen, das, was man so mitbekommen hat, die sind ja durch die Decke gegangen bei der T7. Also ich glaube schon, dass es der Trigger war.
Ja, aber also fände ich trotzdem mal so, weißt du, so geheime Insider-Infos
Das ist ja schon nice,
Haben die sich geärgert gedacht, oh verdammt, jetzt war Yamaha 2 Jahre schneller als wir.
Ja, so unter dem Motto, genau.
So, weißt du, oder haben sie, war eher so, was haben denn die da? Ach du und die Leute kaufen das.
Ja.
Los, bauen, machen. Ja,
irgendwas, mach einfach. Ey, aber ich finde, das ist eine gute Frage. Spannend, ja. Da kann man letztlich ja auch nur drüber spekulieren. Ich könnte es mir tatsächlich aber durchaus vorstellen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, dieser ganze Hype hat einfach sehr gute Seiten für uns, die Nerds sind in dem Bereich und ja mega Bock auf das ganze Thema haben und die Entwicklung gespannt verfolgen, auch was da an Mopeds bei rumkommt. Aber stellt sich halt eben auch wieder die Frage, ist die Ducati Desert X ein Rallye-Bike?
Das ist eine sehr große Frage, weil das wird ja gerne bei solchen Bikes und das schließt auch schon wieder so einen Kreis, weil ich weiß nicht, wie sehr dir das auffällt, aber mir fällt es sehr stark auf, dass das ganze Thema Dakar eine ganz, ganz andere Medienpräsenz hat. Mhm. Zumindest in den englischsprachigen Medien. In Deutsch, okay, aber.
Ist Deutschland.
Ja, Deutsch, ne? Alles, was da nicht Fahrrad fährt, hat also, ja. In den Medien quasi nichts mehr verloren gefühlt. Aber in den englischsprachigen Medien ist Dakar so allein was. Also, Red Bull TV macht eine komplett eigene Vorserie, Discover the Dakar, mit irgendwie mehreren Folgen, wo sie die Rallye komplett erklären, was passiert da.
Was mega geil ist.
Und was echt cool ist. Und du merkst ja natürlich auch, dass egal, ob das die Touareg, ob das die Desert X, allein da schon der Name, die T7 World Raid, die springen da alle mit drauf. du siehst auch in meinem Ready-Podcast, heißt ja gesagt, wahnsinnig viele Hersteller, wo dieses Jahr am Start sind. Also so ein großes Feld an Factory-Herstellern, Factory-Ridern gab es schon ewig nicht mehr im Motorradbereich in der Dakar. Und das kriegt über diesen ganzen Trend natürlich, weil so irgendwie Anfang der 2000er ist die Dakar ja so voll vom Schirm verschwunden. Ne? Das war so eine Veranstaltung für so einen Haufen Spinner, wo man aber nichts so mitbekommen hat. Und das finde ich schon spannend, da zu sehen, ja.
Es ist so, ich bin der Meinung, dass die wahrscheinlich endlich mal einen vernünftigen Social-Media-Manager angestellt haben oder einen Marketing-Manager, der mal ein bisschen Ahnung vom Fach hat. Ja,
die Saudis pumpen da genügend Geld.
Ja, das sowieso. Vielleicht haben sie ja jetzt auch einfach finanzielle Ressourcen, wo sie es mehr mit machen können.
Ja.
Ich muss aber ganz, also ich finde, man merkt
das
schon.
Das ist ein spannender Punkt, ja. Hm? Ja, voll, auf jeden Fall. Weil Saudi-Arabien sich natürlich, oder die Arabischen Emirate, ganz stark bemühen, das war auch in der Dakar-Präsentation, in der Pressekonferenz, die ich ja komplett geguckt habe, die anderthalb Stunden oder was das ging, kam das immer wieder zum Vorschein, dass sich die Arabischen Emirate ganz stark als Austragungsland für Spitzensport-Events aller Art irgendwie so
platzieren
will. Mhm. Ich meine, die brauchen halt auch ein Konzept, was sie machen, wenn
Öl alle ist.
Ja, vielleicht nicht alle, aber wenn halt der Verbrenner mehr und mehr, zumindest in den großen europäischen Ländern oder so, wo das Vorantreiben nicht mehr so die Rolle spielt.
Hm. Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ich glaube auch, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal so philosophiert drüber. Ich denke auch, dass das der Fall ist, weil nicht ohne Grund haben sie das so gemacht oder werden sie es so machen. Man muss es der Richtung unpolitisch sehen, in meinen Augen, weil ansonsten verdirbt man sich das Ganze selbst. Was da in Saudi-Arabien abgeht, politischer Seite, ist echt nicht cool. Aber darüber wollen wir hier nicht reden, auch wenn es sehr wichtig ist. Informiert euch darüber. Es gibt super geile Informationen, Reportagen und Co. über das ganze Thema.
Oder hört euch meinen Rallye-Talk an, da beziehe ich sehr stark politische Meinung
dazu. Ich dachte, wir kriegen die Kurve. Okay, gut, dann hört euch den Rallye-Talk an. Nein, aber rein faktisch und rein objektiv, nur auf den Sport und nur auf das Event gesehen, ist es einfach ein Glücksgriff. Weil die Dakar ist immer weiter aus dem Rampenlicht gerückt. So jetzt durch die Investition in die Dakar, durch das, was die damit machen, die Serie, die Begleitung. Man hat es dieses Jahr schon gesehen, wie es deutlich besser aufgemacht wurde mit einer Art Rallye-Tagebuch in irgendwie 4 oder 5 verschiedene Sprachen übersetzt worden. Und all solche Sachen mit kurzen Tages Zusammenfassung, ja,
allein,
cool,
dass du
begleitet.
Die Pressekonferenz, so, ne?
Die haben ja mega aufgerüstet.
Und hast du halt irgendwie mal einen Artikel drüber gelesen.
Ja.
Und jetzt kannst du halt einfach die Pressekonferenz live über zig Kanäle in 3 Sprachen gucken.
Das ist mega geil. Also ich finde es auch mega mäßig und mega gut. Und deshalb freue ich mich auch tierisch darüber. Und ich bin auch sehr gespannt, was jetzt 2022 kommen wird. Gerade wenn Red Bull sich jetzt noch mehr mit einklingt. Was für geile Aufnahmen kommen da endlich raus. Und ich hoffe ja immer noch, dass man mal irgendwie so eine Highlight-Onboard-Aufnahme von irgendwelchen Fahrern bekommt. Ja. Weil das fehlt mir echt noch so ein bisschen, dass zumindest so Kurzetappen oder ähnliches oder halt eben Highlights in Form von besonders technischen Parts einfach mit reingeschnitten werden.
Also man muss ein besseres mal gucken, Gefühl für wir haben das 2018 gemacht, Dakar Heroes, gibt's eine komplette Playlist mit irgendwie 30 Videos auf YouTube, wo die Fahrern einfach GoPros mitgenommen haben und die dann gefilmt haben. Und also von Autos, geil, Trucks, du hast mal einen Motofahrer, alles Mögliche dabei. Und auch so machen die da ziemlich viel und gerade Red Bull TV wird da wieder ziemlich viel bringen.
Ja, die werden richtig.
Weil Red Bull halt auch, die machen ja wahnsinnig viel Nachwuchsarbeit in dem Bereich. Alter,
das ist einfach ein Marketingkonzern vor dem Herrn. Und man kann sagen, was man will und ich weiß, es gibt auch viel negative Seiten über Red Bull oder negative Stimmen. Es ist einfach Hut ab, wie die es geschafft haben, sich von so einer Energy-Drink-Firma umzuentwickeln zu einem wirklichen Marketing-Giganten.
Ja,
jeder
auch
kennt
auch so, jeder. Auch so eine, dass es halt einfach so eine, weißt du, so eine Brand ist mit Sonnenbrillen, Jacken, Klamotten, keine Ahnung, es gibt...
Die haben eigenes Schachteam.
Es gibt für jeden, auch so, weißt du, ganz egal ob Dance-Battles und was weiß ich, und halt auch immer dann gleich mit der kompletten Schiene, dass du Sneakers, Trinkflaschen, Mützen...
Voll. Und durchgebrandet hoch 10.
Ich glaube, das ist, also wahrscheinlich ist das echt eine der wertvollsten Marken der Welt irgendwie so. Voll. Mit FC Bayern und Coca-Cola und was weiß ich, sind die sicherlich weit, weit vorne dabei.
Und
verkaufen Zuckerplörre, ne? So krass gesagt.
Ist so, es ist aber wirklich so, ne? Die haben einfach nie, ja, wenn man es runterbricht, haben sie eigentlich nur ein Produkt.
Ja.
Was sie in verschiedenen Variationen und Farben vertreiben.
Ja.
So, es ist wirklich Hut ab, dass sie es gemacht haben, aber es ist geil und klar, man kann davon halten, was man will, aber, das darf man auch nicht ganz vergessen, sie tun was für den Actionsport.
Definitiv.
Und das rechne ich denen sehr hoch an,
das dass sie dieser ja auch, Linie treu ich, geblieben sind. Dass man ja ganz oft, also geht's mir selber, dass wenn ich Red Bull sehe, dass ich das gar nicht mehr unbedingt mit diesem Getränk verknüpfe,
null,
sondern weil ich mir denke, oh, da geht irgendeine coole Scheiße ab,
ja,
musst du dir unbedingt ja angucken. Ne?
Und ist, genau das war ja hundertprozentig deren Ziel und sie haben es erreicht und sie haben es gut erreicht. Da kann man sagen, was man will, es ist einfach eine geile Marke geworden. Nee, und ich sehe es aber ganz genauso, ich glaube, da wird jetzt bei 2022 wird's richtig geil werden und sie werden es gut aufblasen und ich glaube auch, dass auch gerade Marken wie Ducati, Aprilia oder sonst welche jetzt neue Sachen rausbringen, sehr stark davon profitieren werden.
Ich überlege gerade, wie geil wäre das denn, wenn Aprilia und Ducati noch in die Dakar einsteigen würden.
Ey, ich habe schon mal überlegt.
Bitte, und dann muss BMW nachziehen, weil BMW baut einen 450 Kubik Boxer im Retro-Dakar-Design und fährt die Dakar damit, dass
ihr... Ey, das wäre ja der Hammer.
Ich würde so feiern. Ich weiß nicht, ob man einen 450 Kubik Boxer Motor bauen
keine
kann.
Keine Ahnung.
Aber dann macht halt nur den Einzylinder tot, dass der als Deko da ist.
Und
ich find's,
der ist nur Schwungmasse.
Ja, ich fände es so geil, das zu sehen.
Ich kann es aber völlig verstehen.
Ey, wie geil wäre das? Das so, weißt du, so in diesem alten Rallye-Look.
Ich habe aber sowieso mal überlegt, wie geil wäre das, wenn es bei der Dakar, wie bei der Rallye damals auch, wie Rallye-Gruppe B, sowas nur für die Dakar. So im Motto, Alter, fuck it, gib ihm einfach mal gucken, was ihr hier eigentlich könnt. Ihr habt jetzt eine Limitierung nicht auf 450 Kubik, sondern auf 1000 Kubik.
Alter.
Und ihr dürft, ja gut, okay, sagen wir mal 800 Kubik. So, und XY, und dann kriegen die meinetwegen auch eine leichtere Strecke, ist ja völlig cool, dass die sich nicht gleich totfahren.
Also du weißt schon, dass genau aus diesem Grund, was du gerade gesagt hast, die Gruppe B und die Beschränkung bei der Dakar.
Ja, leider. Aber wie geil wäre das denn?
Ja, es wäre ganz schön.
Stell dir mal, dass es halt wirklich so eine geile Regel geben würde, du musst mit dem Serienmotorrad musst du antreten.
Also,
wie geil wäre das?
Ja, also was ich cool finden würde, also ich finde das schon geil, diesen modernen Bereich von der Dakar, auch mit den Regeln, ich finde das schon.
Ist es
sinnvoll? Ich meine, es ist halt immer so eine Grenzfrage, weil wenn du halt von so einer Veranstaltung wie die Dakar und sagst, ja, du musst sie unbedingt sicherer machen, irgendwann ist halt ein Limit erreicht, finde ich, wo du sagst, okay, dann musst du es entweder sein lassen oder machen.
Ja.
Und ich finde es gut, dass die nicht mehr mit irgendwelchen 990 Kubikmonstern mit 200 durch die Wüste Plecken auf den Motorrädern. Das ist schon, die sind schnell genug auf den 450ern.
Ja, das ist, und wahrscheinlich haben die 450er mittlerweile fast genauso viel PS wie die 990er damals.
Wahrscheinlich, ja. Von dem her finde ich, ist das okay. Ich würde es aber nicht noch weiter reglementieren.
Nein.
Dann eher solche Sachen, wie dass du über komplexere Navigation Tempo rausnimmst und natürlich halt das Sicherheitsequipment und so. Aber was mir fehlt, ich find's cool, wenn in der Dakar Classic auch alte Motorräder mitfahren würden.
Ah, das wäre so toll. Das wäre der Hammer.
Das wäre echt schön.
Ich spreche mich trotzdem hier nochmal öffentlich dafür aus, dass ich für eine Serienklasse bei der Dakar bin, weil wie geil wäre das denn, wenn wirklich die Hersteller angewiesen sind,
pass
auf, ihr dürft das Fahrwerk anpassen und ihr dürft die Reifen verändern. Vielleicht noch ein bisschen was an der Kupplung,
roots,
aber das war's. Ja, wirklich, halt wirklich richtig krass. Und dann zeigen die Hersteller mal, was kann ein Serienmotor. Da darf nicht dran rumgefuscht werden, das muss Serie sein.
Wird versiegelt und ja, im Prinzip
ey, das wäre mega geil. Dann können sie meinetwegen zwei oder drei Ersatzmotoren mitnehmen, das ist ja egal. Aber einfach mal sehen, was so ein Seriending eigentlich wirklich kann.
Ja. Aber da kommen wir doch zu einem, jetzt haben wir es endlich geschafft, das Thema ist ja so, haben wir im Vorfeld so angefangen zu diskutieren, bei diesen ganzen Motorrädern wird ja dieses Rallye-Thema mit, ne? Und dann ist ganz schnell, ja, die Desert X Rallye-Bike und das ist ein Rallye-Bike und so.
Ja.
Was denkst du darüber? Ist das für dich ein
Rallye-Bike? Nein, null. Es ist ein Offroad-Bike an allererster Stelle, die einen Rallye-Stil verfolgt. Natürlich ist mir auch durchaus klar, dass Rallye-Bike gesagt wird, weil jeder kann mit Rallye-Bike irgendwas anfangen. Das Problem, was ich dabei sehe, ist halt einfach, es ist kein fucking Rallye-Bike. Meine Güte, das Ding hat viel zu wenig Federweg, es ist nicht richtig abgestimmt von der Leistungskurve her, das Ding, wie du es ja auch schon eingangs gesagt hast, hat keine Navigationsmöglichkeiten, wäre zumindest ein Nav-Tower drin, ohne irgendwelche Instrumente, aber schon mit vorgesehenen Sachen oder Einsätzen oder Aufnahmen, dann könnte man noch darüber reden. Aber das gibt es nicht. Dann hast du 20.000 verschiedene Mappings, wo du da sitzt und du denkst, Alter, wenn ich Rallye fahre, dann brauche ich keine 20.000 Mappings. Wir können über 3 sprechen. 3 wäre sogar noch in Ordnung für mich. Aber nicht irgendwie 20.000 verschiedene. Dann musst du schon Informatik studiert haben, um zu verstehen, wie du jetzt dein Fahrwerk einstellen musst, weil, oh, da sind auf einmal 3 Sensoren drin. Wenn du da jetzt rumfummelst, dann geht irgendwas kaputt, fährt dein Fahrwerk hoch, runter, du weißt es gar nicht. Was ist, wenn dein fucking Fahrwerk kaputt ist, weil es, oh, hupsi, gar nicht auf Offroad-Sport ausgelegt ist? Dann fahr doch mal die Desert X, fahr mal 300 Kilometer Offroad über eine Schotterstrecke mit irgendwie was weiß ich was für Bodenwellen, wie bei Bacher oder sonstiges, und auf einmal stehst du da und denkst so, oh, hupsi, Schwinge gebrochen, Federbein kaputt, ach ja, 10.000 Euro mal eben wieder dahin. Das ist kein fucking Rallybike. Meine Güte, die Dinge sind, Rallybikes sind gestrippt, sind für einen einzigen Zweck gebaut und darauf richten die sich aus. Das war's, da gibt's kein Schnörkelei drumherum, das ist einfach nur wirklich für den Zweck gebaut. Das sind keine Rallybikes. Es sind Offroad-Räder, die an alte Ikonen, Rallye-Ikonen oder neue, aktuelle angelehnt sind. Sie verfolgen einen Designstil der Rallye, der Rallye-Motorräder, aber es sind keine Rallye-Bikes. Danke für die Zeit, die du mir gegeben hast. Jetzt darfst du gerne. Chris, sind das denn für dich Rallye-Bikes?
Also nein, es sind für mich tatsächlich so diese Adventure-Bikes mit sehr, sehr viel Rallye-Charme und Rallye-Anleihen, was für mich völlig okay ist. Aber das ist für mich so ein bisschen, aber da bin ich auch so ein kleiner Erbsenzähler. Das ist für mich so ein bisschen, nein, Enduro und Motocross ist nicht das Gleiche.
Ja.
Danke. Und so, also da bin ich wirklich schlimm. Und ich meine, allein ein Rallye-Bike, also wenn wir über ein Werks-Rallye-Bike sprechen, kostet halt einfach mal das Doppelte von so einer Kiste.
Locker.
Und ich finde es aber halt auch, das macht es für mich jetzt nicht mal unbedingt aus, sondern es ist tatsächlich, dass ich sage, okay, auch eine normale EXC oder so, wo du nimmst, wo du Nafthauer, einen großen Tank und so, ist für mich mehr Rallye-Bike,
ja,
als das, weil du ein sehr geländegängiges Motorrad nimmst und mit einer, diese Navigationslösung ist ja für mich so das Entscheidende. Ich weiß, dass es auch viele Spaß-Rallyes oder weißt du, so eine, wie der Tim, touristische Rallye oder so irgendwie gibt, wo ich dann halt aber auch sage, naja, also für mich so ein klassisches Rallye-Bike ist halt für mich etwas, was für eine Motorsportveranstaltung, die in Navigation zu tun hat und eben diese Komponenten auch mit Tripmaster und so irgendwo erfüllen muss. Und deshalb denke ich mir immer so, ja, nur weil es macht es halt noch kein Rallye-Bike.
Ja.
Und vor allem, wenn man sich dann noch tiefer und damit befasst und einfach mal guckt, wie Leute, wo Rallyes ernsthaft fahren, diese Motorräder vorbereiten und aufbereiten. Ich finde, das wird dem Ganzen nicht so gerecht, weil selbst wenn du ein fertiges Rallye-Motorrad von KTM oder sowas zum Beispiel kaufst, ready to race, ist es trotzdem nicht ready to race.
Ja.
Und stecken die da alle nochmal sehr viel Arbeit rein, bis das die checken, die kompletten Wirings, die Kabelbäume, das wird alles nochmal angepasst, da was anders verlegt und also da ist so viel Kleinigkeiten und so viel Details drin. Wen das interessiert, kann ich auch einfach nur empfehlen, ey, guckt euch die Geschichten von Linden Poske durch, wo er für 2018 sein Bike komplett aufbaut. Da sind so viele kleine, weißt du, zum Beispiel, wo er sagt, ja, das ist hier alles Original KTM Rallye Bike, aber hier musst du nochmal ein Stück Gummischlauch drüber machen, weil sonst scheuert der Benzinschlauch da an dem Tank und dann scheuert der sich durch nach einer halben Dakar. Und so, weißt du, das
ist halt krass.
So, das ist halt viel Wissen und so, und wo ich mir denke, ey, das ist ein Rallye-Bike, aber glaube ich auch für mich, weil ich da so ein Spinner bin, ist halt so ein Ding, ne?
Ja.
Wo du auf ganz, ganz, ganz andere Sachen achtest und das ist nichts, wo du einfach hingehst, du kaufst das und fertig und dann ist das ein Rallye-Bike und deshalb finde ich, wird das da dem nicht so ganz gerecht irgendwie.
Bin ich voll dabei und da fällt mir eigentlich nur der Vergleich ein, es ist wie, als wenn Honda sagen würde, unser Honda Civic Type R ist ein Formel 1 Fahrzeug. So in die Richtung kann man das Ganze drehen. Es ist klar, dass sie das machen müssen und was der Grund dahinter ist und tralala, das ist auch völlig in Ordnung, aber es ist halt echt der Punkt, das sind keine Rallye-Bikes und ja, da bin ich halt eben auch so wie du, Erbsenzähler und ich weiß, das ist echt
Ich meine, ich liebe den Look ja selber, aber ich würde ja auch nie sagen, die Afrika-Twin ist ein Rallye-Bike.
Nein,
das ist halt also meine Afrika-Twin würde ich auch, selbst wenn ich der jetzt den übelsten Roadbook-Halter draufbauen würde ich sagen so, naja, gut, ich kann damit im mittleren Gelände trainieren für Rallyes vielleicht. Ja. Aber es wäre für mich immer noch nicht, dass ich sagen würde, das ist ein Rallye-Bike für mich.
Da finde ich aber einen guten Punkt. Wir haben uns ja darüber ausgelassen. Ich denke mal, unsere Position ist dazu klar. Aber man soll ja nicht immer nur Negatives sagen, sondern man soll ja auch Lösungsvorschläge geben. Und deshalb die Frage an dich, da bin ich sehr gespannt, was du sagst. Wann wäre, wir können ja mal, lass uns die T7 als Beispiel nehmen. Mhm. Wann wäre für dich die T7 ein Rallye-Bike? Was müsste verändert
werden? Ja, das ist ein super Beispiel, weil die Jungs vom Enduro-Magazin, wo wir schon angesprochen haben, die haben das halt wirklich geil gemacht. Und im Prinzip, die haben, glaube ich, sogar die Kosten irgendwo veröffentlicht. Mhm. Und das war echt, ich weiß nicht mehr wie viel, aber es waren mehrere tausend Euro. Um mal abzureißen, was die gemacht haben mit der T7. Sie haben komplett andere Gabel vorne drin, mit einer speziell gefrästen Gabelbrücke und so. Sie haben komplett andere Räder, leichter und stabiler. Mhm. Sie haben einen anderen Dämpfer hinten. Schwinge haben sie gelassen. Sie haben eine andere Sitzbank drauf gemacht. Sie haben komplett vorne natürlich einen NAV Tower drauf gebaut. Sie haben alles Mögliche weggebaut. Also Stutzbügel weg, alles, was halt irgendwie Gewicht ist, unnötig und so. Soziusfußrasten, alles weg. Sie haben, glaube ich, einen anderen Luftfilter eingebaut. Sie haben andere Bremsbeläge, andere Bremsscheiben. Sie haben die Übersetzung geändert. Glaube ich, mit dem Tank sind sie hingekommen, mussten sie nichts machen. Dann haben sie ein komplett anderes Mapping abgestimmt. Die waren mit dem Teil auch auf dem Prüfstand und haben da, ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, haben das Mapping auf jeden Fall verändert. Andere Armaturen, andere Lenker. So, das war es, glaube ich, mal im Groben, was die gemacht haben. Mhm. Und mit dem Ding, die Rallye Breslau, was jetzt kein, also ist schon eine anspruchsvolle Amateurs-Rallye, aber es ist noch nicht die Andalusia-Rallye oder so, wo irgendwie hier Road to Dakar oder so auf dem Niveau ist. Es ist schon eher noch eine machbare Rallye, sage ich mal, irgendwie, oder wo jetzt auch noch keine Werksteams oder so mitfahren. Und das waren schon viele tausend Euro, was da reingegangen sind, was sie gemacht haben. Und ab dem Moment, so wie sie dann stand, und am Tim stand auch eine, die war von Qualcomm umgebaut. Und die war augenscheinlich, würde ich mal sagen, auf ähnlichem Niveau umgebaut, wo ich dann sage, okay, jetzt sprechen wir für mich über ein Rallye-Bike.
Okay, gut. Wenn wir jetzt, dann spezifiziere ich nochmal die Eingangsfrage. Wenn Yamaha nächstes Jahr die T7 rausbringt und sie als Rallye-Bike bewirbt, wann würdest du sagen, okay, mit dieser serienmäßigen Ausstattung wäre ich zufrieden, wenn wir das Rallye-Bike nennen?
Also Fahrwerk vorne hinten, mindestens 270, 280 mm Federweg, voll einstellbar.
Ja.
Entsprechend natürlich ja Speichenräder, am besten einen Satz Axle-Felgen oder so irgendwas drauf, wo du auch tauschen kannst. Dann natürlich von der Bereifung passend, so dass du, hinten eine schmalere Felge als die Originale, dass du auch die Rallye-Reifen und die Sport-Enduro-Reifen aufziehen kannst.
Okay, guter Punkt.
Ganz wichtig, das haben sie nämlich auch noch gemacht. Ja, die haben hinten eine schmalere Felge drauf, dass du die Desert von Michelin, die Desert Race heißen, die Reifen fahren mit Mousse. Genau, ganz wichtig, dass du mit Mousse fahren kannst, das habe ich noch vergessen. Und dann sollte sie entsprechend gewichtsoptimiert sein, was irgendwie geht. Also alles Unnötige weg. Da brauchst du keine Soziusfußrasten, da brauchst du keine Stutzbügelmontagepunkte oder so irgendwas. Und dann natürlich zumindest, dass du relativ einfach dieses Navigationsgerödel vorne aufbauen kannst. Das muss jetzt nicht unbedingt komplett fertig mit Roadbook und so ausgeliefert sein. Aber dass du die Option hast, das relativ simpel zu machen, fände ich gut. Genau, eine entsprechende Sitzbank dann noch, wo sportlich ist, auf der du gut arbeiten kannst. Ein sehr sportliches Heck mit kleinem Kennzeichenhalter, weil ich glaube, dass wenn du richtig Rallye fährst, diese großen Plastikdinger, wo das Nummernschild dran ist und so, das machst du halt nicht lang, sondern brauchst halt einen Sportkennzeichenhalter und so. Und ab diesen Basisparametern würde ich sagen, okay, Yamaha hat jetzt ein Rallye-Bike für den Amateursport und für den Rallye-Sport, wo du keine Hubraumbegrenzung hast, wie jetzt auf den Filmveranstaltungen, hat Yamaha dann echt ein geiles Basispaket gebaut, auf dem du dann aufbauen kannst und dein Rallye-Bike bauen kannst, ja.
Das ist ziemlich interessant, weil ich würde mit dem Punkt, die du genannt hast, komplett d'accord gehen. Klar, jetzt bei den Rädern würde ich das nicht so eng sehen, aber ich kann es verstehen, auch gerade unter den Punkten, die du genannt hast. Für mich wäre tatsächlich auch noch ein Punkt ein aufgeräumter Lenker. Und zwar nicht mit irgendwie unnötig Armatur oder sonstiges, sondern wirklich alles sehr spartanisch eingerichtet, wirklich kleine Armaturen, dass du dich nicht ärgerst, wenn du auf der Seite liegst oder ähnliches, dass dann nicht sonderlich viel wegbrechen kann.
Das ist ein guter Punkt, ne?
Und vielleicht auch von Haus aus dünnere Griffe.
Du brauchst ja vor allem auch Platz an den Armaturen, ja, um deine Fernbedienung für Roadbook und
das Trip ist auch
und
noch ein guter Punkt, genau.
Und wenn das halt mit irgendwelchen riesigen Multifunktionsschaltern zugebaut ist,
genau,
dann gut, das hast du bei der T7 Gott sei Dank generell nicht so.
Das geht, das
aber
ist
auch so. Aber bei anderen Bikes
ist mit
Multischaltern und sowas, da das ist dann echt größere Umbauaufwand. Ja, das sollte auf jeden Fall dafür
genau das sein.
Guter Punkt.
Dann damit einhergehend halt vernünftige Spiegel, die du auch vernünftig zur Seite klappen kannst, die nicht irgendwie kaputt gehen oder sonstiges, wo du nicht viel Aftermarket brauchst. Und was ich auch noch wichtiger finden würde, ein anderes Mapping. Wäre für mich nochmal ein Punkt, dass du wirklich sagst, okay, gut, du hast eine andere Leistungsentfaltung, dass sie mehr Drehmoment untenrum hat, dass sie allgemein schneller auf ihre PS-Zahlen kommt, dass sie vielleicht höher dreht, wie auch immer, was auch immer, aber auf jeden Fall eine Veränderung der Leistungsentfaltung.
Oh, es fällt mir auch noch was Wichtiges ein, was da würden sie echt, wenn sie da
Kupplung denken, würde mir noch einfallen.
Ja, Kupplung.
Obwohl, also, nee, geht eigentlich. Ja. Nö, die kann so bleiben.
Eine ordentliche hydraulische, ob du dann eine Recluse, gibt es für die T7 Recluse, weiß ich gar nicht, fahren viele Rallye-Bikes. Aber fällt mir ein, was geil wäre, wenn sie bedenken, dass sie das alles dann so hinbekommen und die Blinker noch so integrieren, dass du damit TÜV bekommst und die Blinker sehr gut vor Stürzen geschützt sind, weil du brauchst ja für diese, also auch für die Breslau und so, brauchst du Bikes, die Straßen zugelassen sind. Und da siehst du dann immer wieder irgendwelche Selbstbau, wo man die Blinker sehr gut versteckt und so, dass die noch sichtbar sind und dass die aber so geschützt wie möglich sind, dass du die nicht schnell abratscht. Und wenn sie daran noch denken bei der World Raid, dass das Ding Blinker hat, die so geschützt sind in der Verkleidung, dann haben sie echt auch an die Details gedacht. Das fände ich sehr, sehr geil.
Ja, also da bin ich bei dir. Aber das finde ich schon mal ein guter Roundup dafür, dass es halt, es geht. Und wenn man es wirklich runterbricht, was brauchen wir im Prinzip? Keine Fahrmodi. Im Prinzip kann man es ja wirklich runterbrechen auf Federweg, angepasste Armaturen und dass du halt eben oben eine NAV-Tower-Vorbereitung hast, sage ich jetzt mal, also Aufnahmepunkte, um die Sachen halt eben zu installieren. Oder eine einfache Installationsmöglichkeit für Aftermarket-Teile.
Ja.
So, das wäre ja vollkommen ausreichend. Und ich glaube tatsächlich, dass der allergrößte Punkt ist wirklich das Fahrwerk, weil selbst Motorleistung und Co. kannst du im Zweifel zwar auch noch selbst machen, unverhältnismäßig günstig, je nachdem, wie gut man sich damit auskennt oder nicht oder wie gut man Kontakte hat. Aber da würde ich tatsächlich sagen, ich glaube, wenn du, ob es jetzt auch bei der Twin oder auch bei mir bei XT, wenn das Fahrwerk besser ist, dann alleine das macht ja schon viel mehr aus.
Also Motorleistung mit anderem Mapping, ich glaube, es ist nice to have.
Aber man
braucht es nicht. Glaube, für viele reicht es auch, dass du es nicht unbedingt brauchst.
Voll, genau. Dann wäre halt eher die Überlegung, dass du sagst, du machst tatsächlich einfach zwei Mappings, wo du ähnlich wie bei dir bei der Beta, dass du ein schönes Wetter- und ein Nasswetter-Mapping hast, dass es halt einfach besser funktioniert.
Ja.
Ja. Aber das finde ich doch eine gute Nummer.
Ja, das wäre schon, das wäre schon geil. Das wär wenn ich das jetzt so drüber nachdenke, wenn sie das bringen.
Alter, take my money. Wirklich, das ist der Hammer. Die haben jetzt echt gut vorgelegt. Ich hoffe, es gibt auch noch so vielleicht Nischenangebote, das wäre mega geil, die nicht exorbitant teuer sind, sondern vielleicht so wie die T7 liegen.
Ja.
Das würde ich mir echt hart wünschen.
Ja, das ja auch so, da hatten wir es ja auch drüber. Und teilweise ist das natürlich schon, die Desert X geht jetzt irgendwie was bei 16 los.
Ja.
Ich weiß nicht, was man da dann noch ausstatten kann. Irgendwie die Turek war irgendwie was?
14?
13, 14, irgendwie sowas irgendwie so.
Und die T7 ist trotzdem immer noch der günstigste Anbieter.
Ja.
Das kann es doch nicht sein.
Definitiv. Und ich denke mir halt gerade für so ein Bike, was du im. Also, mir wird es halt mehr wehtun, ein 20.000 Euro Bike auf die Seite
voll,
zu kippen oder
voll.
So. Ja, also ich weiß auch Leute, ne, die fahren eine voll ausgestattete GS und Plecken mit, die haben da keinen Schmerz. Gibt's
ist ja immer eine Frage auch des Geldes.
Definitiv. Aber ich finde halt auch so ein, also wenn du halt kein Werksfahrer bist, wo dem es halt egal ist, wenn er den Akrapovic-Auspuff zerdengelt, weil da liegen halt 5 neue im Truck und er muss die nicht bezahlen,
ja,
dann finde ich, ist es halt auch wichtig bei solchen Geschichten, dass so ja, das Bike ist Offroad-technisch und ich kann es auch noch reparieren, ohne eine Hypothek auf mein Haus aufnehmen zu müssen, so nach dem Motto.
Ja.
Das finde ich ist halt auch noch so, dass das muss ich die Waage halten. Und da denke ich mir auch, ja, umso einfacher so ein Bike konstruiert ist, umso eher ist das machbar. Also weil so, ja, weißt du, so ein hochauflösendes Farbdisplay mit einem Rechner drin, wo diese ganzen Fahrmodi verwaltet und alles, ist sicherlich teurer als so ein einfaches LCD-Display in grau-schwarz und zwei Schalter.
Da bin ich absolut auf deiner Seite, das sehe ich halt eben auch so. Aber es ist schon mal eine geile Nummer und ich sehe auch gerade, dass wir zeitlich ziemlich gut liegen.
Ja.
ich überlege gerade, ich hatte noch von meiner XT was, hast du ein Thema für jetzt noch gerade?
Nö, für jetzt nicht. Hau raus.
Ich wollte gerade sagen, für die XT, genau. Ich bin ja mit der XT gefahren und sie geht auch gut geländegängig und es macht auch Spaß und es hat auch Spaß gemacht, aber irgendwie war immer so dieses mulmige Gefühl dahinter, ja, es ist auch irgendwie nicht so krass geländegängig, wie ich es mir gerne wünschen würde. Und da ist dann in mir tatsächlich immer mehr das Bedürfnis gewachsen, mich vielleicht doch nochmal umzuschauen und nach Alternativen zu gucken, die ich logischerweise nicht jetzt schon holen kann, aber dass ich zumindest weiß, worauf muss ich sparen oder wo muss ich mich hinentwickeln. Klar, logischerweise ganz hoch im Kurs, AJP PR7.
Echt?
Ja.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Gut, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt, aber hier, den Finger zeige ich dir. Oder tatsächlich eine T7, das stand so zur Diskussion. Und dann dachte ich mir, okay, hey, stell doch mal überhaupt erstmal dein Fahrwerk ein und guck mal, ob du vielleicht deine Lenkereinstellung was machen kannst. Weil ich hatte mich mit Chris bei uns in der Garage getroffen und du hattest, glaube ich, irgendwie, wir hatten irgendwie über deinen Lenker geschnackt irgendwann mal. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt, ich muss meinen Lenker auch mal einstellen. Vielleicht liegt es daran. Und es war bei mir vorher so, wenn ich im Stehen gefahren bin, stand ich irgendwie so komisch drauf, dass ich verhältnismäßig unsicher war. Und dass ich zum Beispiel auch gar nicht mein Tacho sehen konnte. Ich wusste nicht, wie schnell ich fahre. Und das war dann halt irgendwie so eine Nummer. Aber dadurch, dass ich es ja auch nicht wusste, war für mich so, ja gut, vielleicht muss das so sein. Vielleicht gehört das einfach mit dazu. Aber nein, es gehört nicht mit dazu. Denn in einer ja eher dämmerigen Situation, Nacht- und Nebelsituation war es nicht.
Nö, nicht ganz.
Habe ich nämlich mal mit Chris' Unterstützung mein Federbein und meine Gabel eingestellt. Und die Lenkereinstellung verändert. Und Lecco Mio, das Ding ist ein ganz neues Motorrad. Also es ist so abartig.
Und das finde ich krass, weil an der Stelle, wir sind beides jetzt echt nicht die Fahrwerksgurus.
Nein, null.
Wo sagen, oh, jetzt mach da mal noch zwei Klicks die Zugstufe zu oder auf. Und dann hast du hier einen zweiten Sonnenaufgang oder so irgendwie. Da sind wir also weit davon entfernt.
Voll,
ne?
Voll.
Wir müssen gucken, da steht Preload. Wird schon die Feder härter machen, wir drehen mal. Also eher so war das. Ne?
Das ist halt der Punkt. Also ich kannte es noch grob vom Trail-Moped. Da hatte ich tatsächlich meine grobes Wissen angesammelt, sag ich mal. Aber es war echt so, wir haben auf gut Glück eigentlich nur rumgeschraubt und einfach mal gesagt, ja, schlimmer können wir es nicht machen. Ich habe mir die Einstellung gemerkt, wie es ursprünglich war und habe dann einfach mal losgedreht, mehr oder minder. Und es ist so krass, was das auf einmal bringt. Man kann sich vorstellen, wenn ich mich eigentlich aufs Moped draufgesetzt habe, ist es erstmal 10 cm tiefer gegangen, so unter dem Motto. Und so, dass ich ganz locker und entspannt auf den Boden kam und das Ding halt wirklich aussah wie eine tiefer gelegte Maschine unter mir.
Ja, und das war halt auch so, es war halt gefühlt, fand ich einfach so, weißt du, es war so sehr weich und so ein bisschen, bisschen so wobbly. Es hat halt immer so,
voll.
Also wie so ein Sofa mit so Springfedern, wo so gauchig irgendwie.
Ja, das passt perfekt. Ja, und jetzt war es dann so, als dann die Federn umgestellt wurde, das Ding ging runter und ich dachte mir, oh, okay, irgendwas ist hier anders. Die ist ja auf einmal viel höher. Die ist ja gar nicht so tief. Und auch als ich mich draufgesetzt habe, war auf einmal ein ganz anderes Sitzgefühl, wo ich mir dachte, okay, das ist ja echt angenehm und für mich eigentlich schon deutlich besser, als hätte ich irgendwie eine höhere Sitzbank rangebaut. So habe ich mich gefühlt. Es war total geil. Das heißt, das hat schon mal viel gebracht. Und was ich nicht gedacht hätte, wie krass ausschlaggebend das ist, diese fucking Lenkereinstellung. Mhm. Diesen Lenker einfach deutlich weiter nach vorne gedreht. Und es war wie ein neues Motorrad. Das war unglaublich. Zum einen, wenn ich drauf saß, saß ich auf einmal aufrecht und meine Aimbögen waren von sich aus schon angewinkelt und ich saß nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve da drauf und ich musste mich anstrengen, vernünftig zu sitzen. Und wenn ich im Stehen gefahren bin, stand ich aufrecht und ich konnte sogar sehen, wie schnell ich fahre, weil ich mein Tacho sehen konnte. Hm. Das war eine Nummer, es war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich konnte auf einmal im Schritttempo irgendwie achten fahren und sonstiges, was vorher nicht ging, weil ich einfach nicht das Gleichgewicht gefunden habe. Es hat auf einmal alles funktioniert und es lief alles wunderbar.
Ich glaube, das ist auch super. Also klar, das ist super komplex. Ich selber würde zum Beispiel an einem Shim-Paket nicht unbedingt irgendwas ändern, weil ich sage, okay, da macht es echt Sinn, dass du die Erfahrung sammelst oder mit Leuten zumindest sprichst, die das schon mal gemacht haben. Aber ich glaube so, weißt du, mit Vorspannung und so, du musst ja im Prinzip nur grob merken, wie war das davor,
ja,
und wie viel Umdrehung habe ich rechts, links gemacht. Und wenn es dann scheiße ist, dann machst du es halt rückgängig.
So. Genau.
Aber ich glaube, das bringt viel, das sich damit auseinanderzusetzen und zu probieren. Und ich habe jetzt auch an der Afrika finden, ich will vorne andere Federn nochmal reinmachen und frisches Öl und habe Lust, das Federbein selber zu revidieren.
Federbein oder Gabel? Federbein.
Das Federbein selber, okay, zu revidieren. Da gibt es irgendwie einen Tschechen oder so, der hat so ein Kit dafür gemacht.
Ey, wirklich, ich bleib dabei. Ich bin gespannt, wie das... Ich würde mich und nicht trauen. Also Hut ab.
Ich habe echt Respekt davor.
Ja.
Aber ich habe auch Bock, das zu machen. Jetzt nicht mal... Also das Federbein ist immer noch sehr gut. Ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie ein Öhlins oder ein Wilbers... Oder, dann wäre da ein krasser, klar, Unterschied. Und ich habe aber auch... Also zum einen habe ich Lust, diesen Unterschied zu gucken, was kann man aus diesem alten Federbein rausholen. Und ich habe aber auch total Bock, mich mit der Materie einfach zu befassen und das selber mal auseinanderzubauen, zu gucken und dann auch zu gucken, ob ich ein neues kaufen muss oder ob ich das wieder zusammenbekomme.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
Ja.
Das ist ein sehr guter Punkt. Nee, ich sehe es aber tatsächlich genauso. Also ich glaube, das macht auch viel. Aber da war ich tatsächlich erstaunt. Ich bin bei uns auf dem Garagenhof, bin ich dann kurz irgendwie eine Runde gedreht. Und man kann sich vorstellen, wenn man von Hof runterfährt, hat man so eine leichte, abschüssige Stelle. Mhm. Die bin ich dann halt im zweiten Gang ein bisschen flotter hoch. Und siehe da, das Ding ging auf einmal auch aufs Hinterrad. Ja. Was ich vorher nicht geschafft habe, weil sie einfach zu weich war und immer den Bodenkontakt hatte. Und das war echt eine Nummer für sich. Ja. Und am nächsten Tag bin ich dann in den Sandkasten gefahren bei uns und habe das Ganze mal ausprobiert. Ich habe sie jetzt nicht völlig an die Grenzen gebracht, aber alleine schon, dass ich über einen Bereich, wo Bodenwellen drin sind, nicht mehr langsam oder ähnliches fahren muss, sondern dass ich schnell fahren konnte und die auf dem Hinterrad fahren konnte. Also wir reden jetzt nicht davon, dass ich alle auf dem Hinterrad gefahren bin, sondern praktisch beim ersten abgehoben, auf dem Hinterrad durchs Tal, beim zweiten dann wieder runter oder vielleicht maximal zwei Bodenwellen hintereinander auf dem Hinterrad gefahren. Aber dass das alleine geht, dass ich mit irgendwie wirklich 30 Sachen oder 40 Sachen durch den Tiefsand über Bodenwellen fahren kann, dann scharf anbremsen kann und dann abbiegen kann, um auf dem Single Trail zu bleiben, das ist der Hammer.
Ja.
Also es hat sich gefahren einfach wie ein ganz anderes Motorrad. Ich konnte auf einmal im Stehen, konnte ich die Kurven schnell fahren, was vorher nie ging.
Ja.
Und das ist echt so eine Geschichte, wo ich dachte, lecco mio, ich hätte niemals gedacht, dass es so ein immenser Unterschied ist.
Und ich glaube, da zeigt sich das mal wieder, selbst bei mein Dad fährt ja so ein Retro-Bike,
ja,
und dem haben wir die Gabel überarbeiten lassen, also schon ewig her.
Ja.
Und davor, ey, das war furchtbares Ding.
Ja.
Es ist jetzt immer noch nicht mein Motorrad vom Sitzposition, ja, und allem drum und dran. Aber mit dieser anderen Gabel ist das ein komplett anderes Motorrad, wo halt für mich so ein Ding ist, ey, mehr Leistung oder keine Ahnung, irgendwelchen Kram, was halt gut aussieht. Ja, kannst du alles machen.
Ja.
Aber was wirklich was bringt und was immer sein Geld wert ist, ist, wenn du vernünftig dein Fahrwerk verbesserst.
Es ist auch so.
Und ich muss auch ehrlich sagen, ich beneide es. Ich habe mal mit so einem Fahrer im Hopepark gesprochen.
Mhm.
Die haben mir halt erzählt, na, da kommen dann da die fahren halt irgendwie deutsche Enduro-Meisterschaft, was weiß ich was. Die sind dann am Wochenende im Hopepark und da kommt irgendwie so ein Fahrwerksguru, der filmt die, guckt sich das an, wie die fahren, dann passt er denen ihr Fahrwerk an, dann fahren die wieder, er guckt sich das wieder an und kriegt Feedback von denen und die sind einfach ein ganzes Wochenende da und stimmen nur das Fahrwerk ab.
Ja, das ist krass.
Also, und da bin ich so ein bisschen neidisch drauf, weil ich das jetzt selber auch bei der Beta einfach merke, wie krass der Unterschied ist, ob was für ein Fahrwerk du drin hast, und wo ich mir denke, ey, das ist so viel wert und das ist so mit die Basis, weißt du, fehlende Motorleistung und so, das kann man anders kompensieren irgendwie.
Das stimmt.
Oder es ist halt nicht so schlimm, weil dann springst du halt nicht so weit.
Ich wollte gerade
so
sagen, du fährst, ne, dann halt anders.
Oder so. Aber ein Fahrwerk, was halt auf einmal geil funktioniert, das macht so viel aus.
Das ist
so
heftig.
So viel. Und hilft dir dann ja natürlich auch in Sachen Traktion und so. Allein, wo wir jetzt fahren waren und du gesagt, ey, das ist so krass mit deiner Beta, du machst einfach brumm, brumm, brumm
und du
fährst
oben.
Da oben. So, ja, ne? Total easy peasy.
Ja.
Weil so, wenn wird dieses Fahrwerk und dieser Motor so gut zusammenpassen. Und deshalb glaube ich halt echt, ey, Fahrwerk ist so entscheidend.
Das ist halt wirklich ein großer Punkt. Und ey, ich stimme dir in einem Punkt zu, die du gesagt hast. Also ich sehe es ganz genauso, da muss man sich echt mit auseinandersetzen. Aber lustigerweise ist auch noch ein weiterer Punkt bei mir aufgefallen, wo wir auch schon drüber geschnackt haben. Und zwar glaube ich, dass ich wirklich die Griffheizung rausschmeiße und einfach gegen dünnere Griffe tausche. Weil es ist echt, jetzt bin ich so angefixt, die XT einfach noch mehr darauf vorzubereiten, wirklich mehr Offroad zu fahren. Also wir hatten schon drüber gesprochen. Ja. Überlegung ist, was am Vergaser zu ändern. Vielleicht ein Dynojet-Kit oder ähnliches für den Vergaser zu organisieren. Mal gucken, ob man vielleicht an der Übersetzung was ändert. Da muss ich noch mit einem Bekannten sprechen, der sich da mehr auskennt, weil da sind wir beide einfach nicht so allwissend drüber.
Ja.
Dann hatten wir, was hatten wir noch gesagt? Wir hatten noch irgendwelche Sachen. Vergaser, Übersetzung.
Wir hatten noch? Schon gesagt, weil du meintest, so in den niedrigen Drehzahlen, dass sie dir da teilweise
Drehzahlhöhe,
dass wir so ein bisschen das Standgas erhöhen einfach, dass sie da ein bisschen mehr über die Standgas.
Genau, dass sie einfach ein bisschen ruhiger ist, wenn ich mal langsame Passagen fahre. Dann hatte ich noch gesagt, ich will eventuell einen anderen Kupplungshebel nehmen, beziehungsweise muss ich mich da schlau machen, weil die Kupplung an der XT ist eine Seilzugkupplung, die ist halt ein bisschen störrisch. Das ist jetzt, also es geht, aber man merkt es halt schon, wenn man eine Zeit lang fährt, dass es halt schöner sein kann. Und da will ich mal gucken, ob es irgendwelche Techniken gibt, die kostengünstig sind, also unter 100 Euro im Optimalfall. Weil wir wissen, safe. Ja, hätte ich jetzt auch getippt und allgemein auch andere Hebeleien, dass ich halt besser greifen kann, dass ich einfach so ein bisschen mehr in den Offroad-Bereich reinkomme. Ja. Also ich bin mittlerweile auch angefixt, wie man raushören kann und ich habe auch mega Bock. Ich bin so
gespannt, voll lustig, ne? Ich will die Twin ja auch mehr Richtung Gelände und mit einer digitalen Roadbook-Lösung zum Trainieren und so, bin ich echt gespannt, wo die Bikes landen. Und das Thema Griffheizung, das ist echt, ey, für mich, ich wollte immer eine Griffheizung haben, habe ganz lange gesucht, weil ich hasse dicke Griffe. Ich hasse es auch, mit dicken Handschuhen zu fahren. Ich mag das nicht. Ist wahrscheinlich viel Gewohnheitssache, aber ich mag keine dicken Griffe. Ich
kann es verstehen.
Und deshalb habe ich ja diese Coolride, also no, Hashtag no Werbung und so weiter und so fort, aber wo du halt Heizpatronen in den Lenker einbaust und dadurch fährst du ganz normal diese Gummigriffe und die kannst du halt auch ganz normal wieder wechseln, weil bei den Griffheizungen, wo du ja oben, also drüber schraubst, wenn die mal meistens sind die halt auch so harten, relativ hart, oder wenn die so soft sind, wenn die abgegriffen sind, ja, da kannst du keine neuen Griffgummis drüber.
Ich wollte gerade sagen, das kannst du dann auch wieder vergessen. Ich bin mal gespannt, wie es bei mir wird oder wie es sich verändert. Ich freue mich ehrlich gesagt schon drauf. Ich bin auch echt hart angefixt und habe mega Bock, auch das Ding so ein bisschen herzufahren. Aber erstmal braucht die XT einen Service und wahrscheinlich eine neue Kupplungsdeckeldichtung, weil sie da ein bisschen rausdrückt. Das könnte eventuell daran liegen, hatten wir auch schon gesagt, dass dadurch, dass ich viel mit Kupplung fahre, auch gerade im Gelände.
Da wollten wir noch ein anderes Öl, dass wir vielleicht auf ein hochwertiges Öl wie in so ein V300 oder sowas gehen.
Weil die Überlegung war halt eben jetzt, klar, neben dem, dass die Dichtung durch sein könnte, halt eben auch noch der Punkt, okay, was ist eventuell, wenn der Öldruck einfach zu hoch wurde, beziehungsweise die Kupplung, das Kupplungsöl zu heiß wurde. Das Öl halt zu
warm, ne? Dass wir da ein bisschen mehr Spielraum
das bekommen. Das ist halt das Ding. Aber ich denke auch mal, dass wir das relativ gut machen können. Ja, und da bin ich halt mega gespannt. Ich freue mich richtig hart drauf, das Ganze zu machen. Ich muss auch dazu sagen, es wird auf jeden Fall ein Low-Budget-Projekt. Ich werde die Kosten versuchen, so möglichst gering zu halten, wie es nur geht, weil ich einfach nicht so viel Kohle momentan habe. Aber umso interessanter wird es einfach. Und da habe ich mega Bock drauf. Also ich habe mich neu verliebt in die XT. Du hast dich ja auch ein bisschen neu verliebt in die Twin. Ich bin mega gespannt, wann du mit der fertig bist und wann wir dann endlich mal tatsächlich offiziell zusammen ins Gelände fahren mit den Dicken. Da bin ich richtig gespannt drauf.
Ich werde nur einfach nie wieder behaupten, dass ich irgendwas als Low-Budget-Projekt mache.
Das ist eventuell ein Argument, das ist gar nicht mal so verkehrt, glaube ich.
Ja.
Ach Mann, das hat mich wieder gefreut.
Ja, mein Lieber.
Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, das war's für heute, ne?
Ja.
Das war eine runde Sache, das hat mich sehr gefreut. Wir konnten ein bisschen unseren Druck rauslassen.
Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr verwirrt.
Mal gucken, ich bin gespannt. Aber ich habe so ein Bauchgefühl hätte ich jetzt gesagt, das war schon eine lustige Nummer.
Ich glaube, war ganz lustig. Nehmt das Ganze mit Humor, seht so uns nach, auch mit den Fahrmodi und Co. Habt Spaß, egal was ihr fahrt, wo ihr fahrt. Wichtig ist, bleibt gesund, bleibt heile.
Ja, und habt eine schöne Vorweihnachtszeit, eine schöne auf Weihnachtszeit und einen guten neuen Rutsch. Falls wir uns vorher nämlich nicht mehr hören sollten.
Jo, bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.